Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus!
Heute mit der Historikerin, Museumsdirektorin, Autorin, Festivalinitiatorin und Sommerfrischlerin Marie-Therese Ahnbaum.
Aber das war so eine Phase, auf die wir uns das ganze Jahr gefreut haben. Das war immer das Highlight. Wir wären noch nie auf die Idee gekommen, woanders hinzufahren.
In ihren Büchern öffnet die Wahlsanggiltnerin die Türen zahlreicher Villen im Salzkammergut und nimmt uns mit in die Sommerfrische längst vergangener Tage.
Historiker müssen immer neugierig sein, weil das ist ja das, was einen antreibt. Sonst kann man ja nicht wieder neue Geschichten herausfinden und aufschreiben. Das ist ja das Lustige, deswegen ist man ja auch Historiker.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wir sind endlich wieder beim Salzkammergut-Podcast aufnehmen.
Und heute müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer warnen. Es könnte nämlich länger werden, weil unser heutiger Gast hat wirklich viel zu erzählen. Unglaublich viele tolle Geschichten. Herzlich willkommen, Marie-Therese Ahnbaum.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Das ist mir natürlich als Salzkammergutlerin schon sehr wichtig.
Sehr gut. Wie ist denn das dann, wenn drei Redhäuser zusammenkommen? Schauen wir mal. 2 Stunden.
Das wird spannend. Aber wir haben die Warnung gleich mal am Beginn losgelassen. Ich erkläre mal ein ganz bisschen was zur Marie-Therese. Historikerin, Buchautorin, Kuratorin, Kulturmanagerin. Vor allem auch Museumsdirektorin in den Jahren 22, 23 im Theatermuseum in Wien. Aber es gibt einen ganz starken Bezug zum Salzkammergut und zwar zu St. Gilgen, oder?
Genau, in St. Gilgen hat meine Familie seit 1880 die Sommerfrische verbracht. Also ich bin so ein Sommerfrische-Kind und ich vermute ja, dass ich meine Urgroßeltern überhaupt in St. Gilgen kennengelernt haben, weil die haben wirklich eine innige Liebe zu dem Ort entwickelt und haben dann 1916 ein Haus gekauft, das wir Gott sei Dank noch immer bewohnen dürfen. Und das ist natürlich wahnsinnig schön, weil man schon so lange, so viele Generationen in diesem Haus ist, in diesem Ort ist. Und diese Verbindung und diese Liebe zu St. Gilgen ist auch auf die nächste Generation schon übergegangen.
Wie schaut denn Sommerfrische aus für dich? Was kommt da in den Sinn, wenn du an die Kindheit denkst, dort an dem Wolfgangsee? Wie war das?
Das war wahnsinnig ruhig. Also ich weiß, meine Cousinen waren auch immer, die waren immer im Juli und wir waren im August in St. Gilgen. Und die sind dann in die Disco gegangen oder in den Yachtclub. Meine Schwester und ich haben das alles nicht gemacht. Wir sind zu Hause gesessen. Wir waren im Garten und dann waren halt Gäste da und die Großeltern waren da und wir haben viel gelesen und dann sind wir halt wieder schwimmen gegangen. Also das war sehr geruhsam. Das war jetzt nicht irgendwie Action oder sonst was. In den letzten Jahren hat sich aber geändert, weil ich halt so viel Arbeit im Salzkammergut und auch dort so viel mache. Und ich glaube, meine Familie greift sich mittlerweile an den Kopf, weil das, was ich als Sommerfrische eigentlich empfinde, tue ich ja selber gar nicht mehr. Also ich gehe weder schwimmen noch sonst was. Ich weiß schon kaum, wo mein Badeanzug ist, weil ich halt die ganze Zeit arbeite. Aber das macht mich halt auch glücklich.
Jetzt haben wir über deine Familie schon gesprochen. Der Name Ahnbaum, der zeigt ja ein bisschen in den Norden, oder? Nach Schweden, stimmt das?
Genau, mein Vater war Schwede und meine Mutter hat ihn in Wien kennengelernt. Das war eine recht kurze Ehe, der aber immerhin 2 Kinder entsprossen sind. Und meine Mutter ist sozusagen die Wiener Familie oder die St. Gildner Familie, von der auch dieses Haus stammt.
Okay, aber dein Vater war auch schon künstlerisch sehr aktiv.
Ja, mein Vater war Fernsehproduzent und Regisseur im schwedischen Fernsehen in der Pionierzeit, also in den 50er, 60er Jahren. Und das war schon was ganz Besonderes. Und er hat sich aber dann in den 60er Jahren darauf konzentriert, Konzertmitschnitte zu filmen und war einer der Ersten, die hineingezoomt haben ins Orchester. Das ist ja für uns halt ganz normal, dass du die Finger siehst von einem Geiger. Und da war er einer der Ersten, der plötzlich gesagt hat, wir müssen nicht nur die Totale sehen, sondern auch die Details. Und hat vor allem mit Bernstein und Karajan gedreht. Also das war schon irgendwie ein Mann der Moderne und sein größtes Ziel war immer, das Neujahrskonzert einmal als Regisseur machen zu dürfen und das ist ihm aber leider nie gelungen, weil er ist ja mit 51 gestorben und hat sozusagen dann einfach das nicht mehr geschafft.
Aber haben da die alten Herren sofort mitgemacht, wenn die gesagt haben, so jetzt schau ich da mal genau auf die Finger oder haben die gesagt, das haben wir noch nie gemacht, so wollen wir das nicht, hat er kämpfen müssen?
Er hat sicher kämpfen müssen, aber mit Karajan war es natürlich einfacher, weil der Karajan war ja selber so ein Technik-Freak. Und der hat das natürlich super gefunden, dass da jemand daherkommt und das auch jetzt ganz anders sieht und auch diese Technik nützt, um natürlich auch den Karajan und sein Produkt besser ausschauen zu lassen.
Aber warst du da auch mit dabei? Hat dich das ein bisschen inspiriert und auch geformt?
Nein, ja, das war alles vor meiner Geburt.
Oi. Geht sie nicht aus?
Nein, es geht sie nicht aus. Das Problem war, ich bin auf die Welt gekommen, dann hat meine Mutter mit mir 2 Jahre so halber in Schweden und halber in Österreich gelebt. Und dann ist meine Schwester auf die Welt gekommen und dann ist meine Mutter wieder in Wien geblieben und mein Vater ist 5 Jahre später gestorben. Also im Grunde, das, was ich über ihn weiß ich über meine schwedischen Halbgeschwister, die bedeutend älter sind als ich und die erzählen halt dann die Geschichten und da erfahre ich dann immer wieder Dinge, die ich halt nicht gewusst habe. Und das Lustige ist, vor 2 Jahren wäre mein Vater 100 geworden und wir haben ein Geschwisterwochenende in Stockholm, also nicht in Stockholm, in Dalarna gemacht, das ist 3 Stunden nördlich von Stockholm und haben dann dort Champagner getrunken am Grab und haben den restlichen Champagner aufs Grab geschüttet und alle haben gesagt, unser Vater wird sich wahrscheinlich am meisten über den Champagner freuen. Und dann hat ein Bruder sich die Mühe gemacht und tatsächlich eine Art von Familiengeschichte zusammengestellt und hat, glaube ich, uns 3 Stunden lang mit Fotos, aber auch Tonaufnahmen von unserem Vater einfach auch die Familiengeschichte näher gebracht. Das war toll. Und in dieser Flut an Informationen war plötzlich ein Foto aus dem Jahr 1953 in der Mitte mein Vater und dann mit ein paar Herren. Und ich sag Stopp, der Linke auf dem Foto ist aus Österreich. Mein Bruder denkt sich, ich bin übergeschnappt, wieso erkenne ich, dass der aus Österreich ist? Und sage ich, ja, der ist aus Österreich, das sehe ich. Und er hat dann später bei irgendeinem Vortrag für das schwedische Fernsehen über die Geschichte dieses Foto gezeigt und hat dann ins Publikum gefragt, weiß zufällig jemand, wer das ist, ganz links? Und dann kam nachher jemand und sagt, ja, das ist der Hans Holleber aus Wien. Ich habe recht gehabt. Und über diesen Hans Holleber hatte ich in meinem Volksopernbuch schon geschrieben und ich kannte auch dessen Sohn. Was für eine absurde Geschichte. Ein Foto aus dem Jahr 53.
Aber du hast ihn nicht erkannt.
Nein, ich habe ihn nicht erkannt, weil ich kannte nur Fotos von ihm, bedeutend älter. Aber ich hab den gesehen, habe gewusst, der ist aus Wien.
Aber du hast nie mit dem Vater zusammengelebt, gell? Aber trotzdem erkennst du Züge von ihm auch in dir? Bist du ein bisschen schwedisch?
Ich bin ein bisschen schwedisch. Ich hab einen Bruder, der ist sozusagen der In-Between-Bruder, der ist zwischen der ersten und der zweiten Ehe. Und er und ich, wir sind uns extrem ähnlich und ich glaube, wir, die wir beide nie mit unserem Vater zusammengelebt haben, haben sehr viel von ihm in uns und wir sind beide auch so, wie soll ich sagen, wir reden mit den Händen, wir reden mit jedem, wir sind offen, er war Opernregisseur in Stockholm, also auch sehr kulturinteressiert und kulturaffin und das ist wirklich interessant und wie ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, irgendwas ist an dem, was mir so vertraut ist und das ist diese Ähnlichkeit, die wir haben. Also man sieht, manche Dinge sind dann doch vererbt und nicht nur sozial angenommen.
Ich glaube vor allem, dass die Neugier vielleicht auch daher kommt, dass du sozusagen viel über deinen Vater herausfinden musstest. Und diese Neugier hat dich zu einer sensationellen Buchautorin gemacht. Jetzt werden wahrscheinlich alle sagen, ah ja, die ist das, die Willen vom, da geht's jetzt. Das ist eine ganze Serie. Ich glaube, insgesamt hast du 7 Bücher zum Salzkammergut gemacht. Kann das stimmen?
Na, mehr sogar. Also es erscheint gerade das 7. Willenbuch. Da bin ich aber wieder nach Wien kurz einmal zurückgekehrt, ins Cottage-Viertel im 18. 19. Bezirk. Aber ich habe natürlich über den Wolfgangsee 2 Bücher gemacht und dann habe ich mit dieser Willenserie begonnen. Ja, also es sind, glaube ich, mindestens 7 Bücher über Salzkammergut. Das lässt mich nicht los.
Wir kommen in Kürze zu die Willen vom Traunsee, vom Attersee, vom Bad Ischl. Aber ich habe was Spannendes entdeckt, nämlich, ich glaube, ein Buch, an dem du gearbeitet hast, war Salzkammergut. Die Welt von gestern in Farbe, das muss ja ein unglaubliches Abenteuer gewesen sein, oder?
Ja, das ist auch so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Da habe ich nur das Vorwort zu dem Buch geschrieben, aber immerhin. Aber da ist ein Bestand aufgetaucht an kolorierten Glas-Dias. Und das war einfach faszinierend, weil wir kennen das ja alles immer nur von Schwarz-Weiß-Fotos. Und es ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Und in der heutigen Zeit kann man natürlich mit diesen ganzen KI-Sachen die Schwarz-Weiß-Fotos in Farbe umwandeln. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, weil plötzlich wird das so heutig und nah.
Es wird so vertraut, habe ich immer das Gefühl.
Genau, es wird plötzlich vertraut und die Damen haben nicht Schwarz-Weiß-Kleider an, sondern die haben Quietschfarben an und die Herren haben auch irgendwas Lustigeres an. Und ich finde, das ist so spannend, diese alte Welt, die wir tatsächlich nur über diese Fotos oder vielleicht auch Filme kennen, plötzlich in Farbe eintauchen zu lassen. Und das war ein fantastisches Projekt.
Mhm. Und da ist es losgegangen wahrscheinlich, oder wahrscheinlich schon früher, mit diesem, ich würde es fast nennen, eine Sucht an Recherche, oder?
Ja, ich liebe es zu recherchieren, das ist furchtbar. Also ich war letzte Woche, vor zwei Wochen war mir so fad und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt was tun und habe einfach für ein neues Buch begonnen zu recherchieren, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas Gescheites machen.
Aber woher kommt dieses Interesse an der Geschichte?
Das habe ich immer schon in mir. Ich habe mit 14, klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, einen Napoleon-Wahn gehabt und habe jedes Buch gelesen über Napoleon und das Umfeld, das ich gefunden habe. Und diese Begeisterung und dieses Interesse und vor allem diese Neugierde, das hat sich halt auch erhalten, hat sich immer wieder auch verändert, sicherlich, gar keine Frage, weil man natürlich auch die Themen sich einfach verändern und die Interessen auch unterschiedlich ausgeprägt sind in verschiedenen Lebensphasen. Aber das Salzkammer Gut ist halt sehr bald dazugekommen, auch die Gesellschaft und die Menschen, die einfach dort waren. Und so bin ich halt dann dort gelandet, weil ich ja auch die ganze Zeit dort war.
Aber sag einmal, wie ist es dann? Wie beginnt man mit sowas ganz am Anfang? Du warst wahrscheinlich noch sehr jung, wie du dich zu interessieren begonnen hast für das. Wo beginnt man bei so einem Riesenbrocken wie dem Salzkammergut, dass man da mal ein bisschen tiefer hineingräbt?
Na, das ist schwierig. Das ist oft ein bisschen ein Zufall. Also ich habe für meine Dissertation Material gesucht und ich wollte nicht irgendwas schreiben, was schon 100 andere geschrieben haben und bin da vom da in St. Gilgen auf den Dachböden der verschiedenen Verwandten herumgekraxelt und habe halt gesucht. Und dann habe ich gefunden eine Margarinenschachtel bei einem Onkel und sagt zu ihm, was ist das? Sagt, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Das waren die Briefe, die sein Vater geschrieben hat an seine Eltern, weil der Vater war geflüchtet nach Uruguay. Und ich habe diese Briefe gefunden und habe diese Briefe, die in Fitzelschrift geschrieben waren, alle gelesen und transkribiert. Und da bin ich aber auch so tief ins St. Gilgen wieder eingetaucht, weil natürlich der permanent schreibt, wie es ja im St. Gilgen abgeht, der Salzkammergut da abgeht, der Sommer abgeht, die Eltern auch und auch das Leben, aber das war schon immer sehr dominant, dieses St. Gilgen. Und das war zum Beispiel ein Recherche-Moment. Und dann habe ich ein Buch gemacht mit alten Familienfotos. Da habe ich halt unsere eigenen Fotos genommen, derer habe ich ja Gott sei Dank genug, und habe eben eine Art Bildband herausgegeben über St. Gilgen. Und so ist das dann weitergegangen. Da kam einmal der Brandstätter Verlag, hat gesagt, ich soll ein Wolfgangsee-Buch schreiben. Und dann habe ich halt ein Wolfgangsee-Buch geschrieben und habe wieder weiter recherchiert. Und dann kamen diese Villen. Und da hat sich die Recherche dann schon noch einmal intensiviert.
Aber wenn du jetzt schon so viel recherchiert hast, dann können wir dich ja ganz einfach fragen, wie hat dieses Phänomen Sommerfrische im Salzkammergut eigentlich begonnen und gibt es jetzt ein Revival oder ist es doch ganz anders?
Naja, was ist Sommerfrische? Ich glaube, man muss aber beginnen. Sommerfrische bedeutet, dass man Frauen und Kinder, wenn man es sich leisten konnte, für ein halbes Jahr aufs Land geschickt hat. Weil die Stadt war laut, dreckig, hat dort gestunken und war für die Gesundheit nicht unbedingt zuträglich. Das heißt, am Anfang ist man halt näher von Wien zum Beispiel gewesen und dann mit der Eisenbahn ist man natürlich dann immer weiter weggekommen, auch in Salzkammergut. Der Kaiser hatte da auch nicht eine ganz unwesentliche Rolle gespielt natürlich, aber es war schon viel früher auch im Salzkammergut Sommerfrische da. Und diese Sommerfrische hat aber mit sich gebracht, kein Mensch wollte allein mit seinen Kindern irgendwo herumsitzen, sondern dann hat man den Freunden, den Verwandten, mit denen man ja auch in Wien irgendwie oder woran das Kontakt hatte, gesagt, kommt doch mit. Und so hat sich auch diese Clanbildung in der Sommerfrische gezeigt. Das sieht man ja auch überall. In jedem Ort ist es ein bisschen anders. In Unterach waren ganz viele Künstler durch den Brühl halt irgendwie angezogen. Und in St. Gilgen waren viele Industrielle aus Prag. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie sich auch die Gewichtung irgendwie dann gezeigt hat. Und das ist halt dann auch so geblieben. Und das ist halt die Sommerfrische gewesen. Die Herren sind gebändelt und die Frauen und die Kinder waren im Land. Ich sage immer, Sommerfrische war ein sehr weibliches Phänomen, weil da waren eigentlich wenig Männer. Und das ist natürlich heute nicht mehr so. Kein Mensch zieht ein halbes Jahr aufs Land mit den Kindern und das andere halbe Jahr in die Stadt. Das geht halt leider nicht mehr. Ja, also vielleicht wir drei machen sollen.
Ich würde sagen, wir schon.
Wir schon, absolut. Aber das ist jetzt, finde ich, mir die Norm. Und das, was halt der Tourismus heutzutage als Sommerfrische verkauft, immer mit diesem Schlagwort Sommerfrische, das ärgert mich. Das hat mit der alten Sommerfrische überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach ein Marketing-Gag. Der ist aber nur ein Marketing-Gag.
Aber romantisieren wir es vielleicht ein bisschen, was da früher passiert ist. War es wirklich so toll, dass man die kühle Luft genossen hat, dass man Kunst gemacht hat, neue Inspiration bekommen hat, die Leute sind schwimmen gegangen ein bisschen. Ist es nur die Vorstellung des Tourismus, dass es so war?
Na, das war schon so. Aber die sind ja permanent jausen gegangen, ja. Also die haben wahnsinnig viel Kammermusik gemacht. Also meine Familie. Und der ganze Kreis da in St. Gilgen. Das war ganz wichtig. Die haben halt, das, was sie in Wien gemacht haben, haben sie halt am Land gemacht. Sie haben sicher jeden Tag einige Stunden mit Briefeschreiben verbracht. Aber sie haben das, was sie in der Stadt gemacht haben, halt am Land gemacht. Sie sind halt dann doch auch in die Berge gegangen ein bisschen und ja. Aber im Grunde war es schon so, dass es das Leben aus der Stadt aufs Land verlegt wurde und nichts anderes.
Aber das war ja an sich, die Blütezeit war ja vor deiner Zeit noch an sich im Salzkammergut. Wie hast du deine Kindheit im Salzkammergut in Erinnerung? Wie war das? Wie war die Sommerfrische dann bei euch?
Ja, eben, ruhig. Genau so wie ich das, ja. Also wir haben jetzt nicht mehr Kammermusik gemacht, weil mit den Instrumenten war irgendwie nicht, die haben wir komischerweise nicht in die Sommerfrische mitgenommen. Und wir waren auch nur 4 Wochen oder 5 Wochen draußen. Weil das war dann geteilt, das war eben im Juli war eben mein Onkel und dann im August waren eben wir draußen. Und diese 5 Wochen waren eine Phase der Ruhe. Wir sind eben schwimmen gegangen und ein bisschen auf die Berge. Wir haben Ausflüge gemacht, wir sind zu den Langbadseen gefahren. Also wir haben schon noch viel angeschaut, aber das war so eine Phase, auf die wir uns das ganze Jahr gefreut haben. Das war immer das Highlight. Wir wären auch nie auf die Idee gekommen, woanders hinzufahren. Das ist uns gar nicht in den Sinn gekommen. Also das war sakrosankt.
Wart ihr dann eigentlich immer am Wolfgangsee oder habt ihr auch sozusagen Attersee, Traunsee und steirisches Salzkammergut und so weiter auch erforscht in dieser Zeit?
Ja, mit Ausflügen. Also das haben wir schon erforscht. Aber halt auch mal in der See oder eben am Attersee. Und wie ich dann älter geworden bin ich dann auch zu diesen ganzen Kammermusikfestivals gefahren. Da gab es ja so wahnsinnig viele. Und ich habe das total ausgenutzt durch dieses kulturelle Angebot. Das war wirklich fantastisch. Also ich bin schon viel herumgefahren. Wobei, böse Zungen sagen, aber nicht nur über mich, sondern auch über andere, wenn man einmal am eigenen See ist, fährt man nicht zu einem anderen. Ich habe Freunde am Attersee, die sagen jedes Jahr, boah, warum kommst du uns nicht besuchen? Ich meine, ich fahre vielleicht 20 Minuten hin, ja, es ist nicht sehr weit. Und das ist halt, heuer bin ich wieder mal hingefahren. Und ich war sogar im Attersee schwimmen. Also sie haben gesagt, was, du gehst schwimmen in den Attersee? Das haben wir ja noch nie erlebt. Also man ist dann schon sehr, wie soll ich sagen, statisch an seinem Ort und bildet eigentlich gar nicht weg.
Das kommt uns auch bekannt vor.
Aber du warst jetzt lange Zeit am Wolfgangsee. 6 Wochen ist lange. Warst du jetzt Gast oder warst du einheimisch dort?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer ist einheimisch und wer bestimmt, wer einheimisch ist? 6 Wochen ist vielleicht noch nicht lang genug, um einheimisch zu sein. Während ich die Villenbücher geschrieben habe, war ich ja viel mehr draußen. Da bin ich ja alle 3 Wochen eigentlich eine Woche draußen gewesen. Da war ich viel draußen, habe auch viele Leute getroffen, habe viele Abendessen gemacht und habe Leute auch eingeladen. Also da habe ich schon versucht, sozusagen mich zu integrieren. Man fragt sich dann nur, mit welcher Gruppierung integriert man sich? Ja, da sind ja auch verschiedene Gruppierungen da. Ich meine, ich kenne natürlich viele Leute und ich bin ein kommunikativer Mensch und ich rede ja auch mit allen Leuten immer. Aber es bleibt dann immer schon noch eine Barriere. Also wirklich hundertprozentig einheimisch in dem Sinn, wie wir das vielleicht verstehen, wird man nicht und kann man auch nicht werden. Aber es gibt doch verschiedene Gesellschaftsgruppierungen am Land genauso wie in der Stadt. Und man kann sich ja sozusagen seine eigene Gesellschaftsgruppierung auch aufbauen, pflegen. Und das ist halt dann die Gruppierung, in der man einheimisch ist.
Aber hast du Freunde gehabt? Wir sind ja immer noch in deiner Kindheit dort. Hast du Freunde gehabt, die ihr ganzes Jahr dort gelebt haben? Oder hat es sowas nicht gegeben, die Vermischung?
Nein, die Vermischung hat es nicht gegeben. Hm. Überhaupt nicht. In meinem Alter habe ich überhaupt nicht gekannt.
Aber es ist ja wahnsinnig traurig, oder? Es ist ja eine vertane Chance, wenn man sich das überlegt, dass da wieder frische Geschichten von außerhalb kommen würden und du hättest wahrscheinlich auch profitieren können und das vermischt sie einfach nicht. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, das ist Wahnsinn, aber das ist so. So war die Realität. Also ein Cousin von mir hat eine St. Gilderin geheiratet. Also die waren draußen, die haben dort gewohnt. Und deren Kinder sind ungefähr so alt wie wir, aber mit denen haben wir als Kinder eigentlich ganz wenig Kontakt gehabt. Erst jetzt als Erwachsene habe ich mich mit denen irgendwie näher zusammengefunden, sehr nah sogar mit der einen. Das ist wie, also ganz, ganz eng Familie. Aber trotzdem, und die sind selber auch nicht so einheimisch gewesen, weil war halt der Vater, war ein Wiener. Das war schon auch schwierig.
Wie lange braucht man denn am Wolfgangsee, dass man einheimisch ist? Weil im inneren Salzkammergut gehört ja auch nicht dazu, wie wir wissen. Aber wie lange braucht man am Wolfgangsee?
Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Zeit, sondern es ist eine Frage der Integrierung zu bestimmten Phänomenen. Also ich glaube, du musst einmal zur Feuerwehr gehen oder du musst im Trachtenverein sein oder du musst bei der Musi sein. Dann bist du auf dem einheimischen Sektor sozusagen mehr integriert. Wenn du aber bei anderen Vereinen bist, der es ja auf einige in St. Kilden gibt, ist das schon nicht mehr so, das sind nicht die Urvereine. Und, oder die Pfarre ist wahrscheinlich auch noch ein ganz wesentlicher Integrationspunkt. Mhm. Und wenn du dort aber nicht so integriert bist und auch nicht das ganze Jahr halt da bist, dann bist du halt nur in einer gewissen Schicht, bist du einheimisch, aber eben nicht dort, wo man für uns vielleicht definieren würde, dass das Einheimische sind. Aber wie gesagt, wer bestimmt, wer ist einheimisch und wie definierst du das? Ich finde, das ist wahnsinnig schwierig.
Ich glaube, es ist einfach, es ist auch für uns schwierig. Also ich bin ja aufgewachsen am Attersee. Attersee würde ich ja fast nur ein bisschen als offener empfinden. Aber es ist selbst so, ich bin dann mit 18 weggezogen und ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Schörflinger mich als einheimisch empfinden würde. Wenn du mich fragst, bin ich absolut einheimisch natürlich. Würde sogar den Robert als Einheimischen bezeichnen. Aber das ist wirklich ein komisches Phänomen. Glaubst du, ist das was Ursalzkammergutlerisches, dass man auf das so schaut?
Nein, das hat mit dem Salzkammergut, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Das ist in jedem Ort gewesen. Also ich habe ja ein Buch geschrieben über Bötzlensdorf, das ist ja der 18. Bezirk in Wien. Und das war ja auch ein Ort, das war so ein Weinbauerndorf. Nur was die für einen Aufstand gemacht haben gegen die Sommergäste, das kann man sich ja nicht vorstellen. Und dort wird halt die eigenen Traditionen und einmal im Jahr, das ist eine gute Geschichte, hat man sich halt in jedem ausgesteckten Heurigen dort angesoffen und ist dann durch den Ort gezogen. Dann haben die irgendwelche Gitter irgendwie ruiniert von irgendwelchen Häusern und dann hat der Bürgermeister gesagt, also so geht das nicht, die sollen sich jetzt ein bisschen zusammenreißen und hat es verboten, diese Tradition. Was ein Wahnsinn ist, ja, das war so eine alte Tradition. Nur die Einheimischen haben sich irrsinnig aufgeregt, aber der Bürgermeister hat gesagt, na, die Sommerfrischler, die bringen uns das Geld, auf die müsst ihr Rücksicht nehmen. Und das ist natürlich auch eine schwierige Situation, nicht? Und die waren natürlich die Einheimischen empört. Aber das ist genauso eine Geschichte. Das hat nichts mit dem Salzkammergut zu tun. Das ist fremd und einheimisch, und da kommen andere, schwierig.
Aber woher kommt das, glaubst du? Weil eigentlich könnte das ganze Spiel, Fremde kommen her, machen da Urlaub oder Sommerfrische, könnte ja eine absolute Win-Win-Situation sein.
Ich würde Gäste sagen.
Naja, aber ich glaube trotzdem, dass das Fremde, das Wort Fremde, immer noch sehr verbreitet ist. Man sagt immer nur Fremdenzimmer.
Ja, leider.
Ja, man sagt auch Fremdenverkehr. Ich meine, das heißt jetzt Tourismusbüro. Ja? Heißt, man muss sich das immer überlegen. Das Fremdenbuch, das Fremdenzimmer, Fremdenverkehr, das waren immer Fremde. Und man hat auch die Gäste immer als Fremde empfunden. Und das ist aber wurscht, wo das ist. Ich meine, wir müssen uns ja nur überlegen, was der Herr Mitterer da in Tirol gemacht hat, ja? Die Piefke-Saga. Das ist ja auch nichts anderes. Mhm. Und man hat sich lustig gemacht, hat gerne das Geld genommen, gar keine Frage. Aber im Grunde hat man die auch scheel angeschaut, die Fremden.
Aber jetzt drehen wir mal den Blickwinkel. Wie würdest du eigentlich Salzkammergutler beschreiben als Menschenschlag?
So, Einheimische meinst du?
Genau.
Selbstbewusst einerseits und auch sehr in den Traditionen verhaftet, aber nicht wahnsinnig offen. Also an die ich jetzt so denke. Es gibt natürlich ganz viel andere. Es ist immer schwierig, das global zu sagen für alle. Weil gerade, das hat ja auch das heurige Jahr eigentlich gezeigt im Salzkammergut, da gibt es schon sehr viel coole, junge, innovative Leute, gerade im Salzkammergut. Freiberufler, also da tut sich ja wahnsinnig viel. Das heißt, man kann das eigentlich gar nicht mehr so über einen Kamm scheren, aber so diese alten Eingesessenen sind halt jetzt nicht so wahnsinnig offen. Das würde ich jetzt einmal so empfinden.
Hat dir das manchmal wehgetan? Hat das was ausgelöst in dir, dass du immer wieder gemerkt hast, ganz so ist es nicht, dass ich da so wahnsinnig willkommen bin?
Nein, das hat mich eigentlich nicht gestört, weil wir waren dann trotzdem irgendwie als Kinder integriert und ich durfte beim Minigolfplatz immer die Schläger austeilen. Das durfte ich und dann durfte ich auch beim Fleischhauer bei der Kasse hin und wieder aushelfen. Halt bei der alten Frau Kendler, die es dort gegeben hat, die hat mich dann im Schuss genommen und dann durfte ich ein bisschen rechnen. Also es gab schon auch Leute in St. Gilgen, die uns gemocht haben und uns irgendwie gezeigt haben, wir können das vielleicht nicht dazu, aber wir sind jetzt keine Fremdkörper. Ja, und andere gab es halt auch.
Hat sowas bei dir jemals gegeben, Robert? Kennst du das von dir? Du bist ja in Schörfling geboren, am Attersee. aber bist dann weggezogen nach Wien, aber im Herzen, glaube ich, bist du Schörflinger.
Ja, aber das hat wieder einen anderen Grund. Ich bin ja bei den Großeltern jeden Sommer gewesen und die Großeltern waren ja einheimisch und haben mich überall hin mitgenommen und dadurch, glaube ich, war es ein bisschen leichter und ich habe wirklich tatsächlich, ich bin einfach über die Straße gegangen und habe dadurch meinen besten Freund damals gefunden, der einfach gegenüber gewohnt hat und der nächste Nachbar auch und die nächste Nachbarin auch. Also wir Kinder haben uns schon zusammengefunden, es war mal sehr anders.
Ja, aber auch nicht immer, also du kennst die Geschichte von der Babsi, meiner Frau, die hat sie den ganzen Sommer im Freundeskreis aufgebaut in Werreck, ist dann wieder nach Hause gefahren nach Linz und dann im nächsten Sommer hat sie sich auf alle gefreut und dann war sie wieder die Fremde. Also ich glaube, das ist wirklich beinhart, wie das da abläuft. Für mich war es natürlich anders. Ich bin durch und durch einheimisch.
Genau. Ich habe eine Frage zu den Büchern. Wie entdeckt man diese Geschichten zu den Häusern? Wie findet man das und was hat das mit Friedhöfen zu tun?
Das ist eine gute Frage. Also wie entdeckt man die Geschichten? Also das Erste ist, man geht spazieren. Das klingt banal, aber man geht spazieren und zwar meistens im Winter, weil im Winter haben nämlich die Bäume und diese blöden Hecken keine Blätter. Bis auf Thujenhecken, die hasse ich, weil dann sehe ich auch im Winter nichts. Also ich gehe halt einmal spazieren und schaue. Und dann, und das klingt jetzt vielleicht wahnsinnig fad, dann gehe ich ins Grundbuch. Ins historische Grundbuch. Und dann blätter ich durchs Grundbuch und schau, was finde ich, bleib bei dem Namen hängen, denk mir, aha, denen hat das total lang gehört oder aha, warum ist das Haus alle 3 Jahre verkauft worden? Da beginne ich nachzudenken. Und dann beginne ich zu überlegen, finde ich da was anderes, sind das irgendwie interessante Leute, wichtige Leute, berühmte Leute und beginne halt andere Quellen anzuzapfen und so wächst das.
Bist du ein neugieriger Mensch durch und durch?
Ja, natürlich. Historiker müssen immer neugierig sein, weil das ist ja das, was einen antreibt. Sonst kann man ja nicht wieder neue Geschichten herausfinden und aufschreiben. Das ist ja das Lustige. Deswegen ist man ja auch Historiker.
Aber stimmt doch die Geschichte, dass du auf Friedhöfen auch Geschichten suchst?
Das kommt jetzt, ja. Ja, also der Friedhof, und das darf man nicht vergessen, ein Friedhof ist eine extrem wichtige Quelle. Du gehst auch auf den Ortsfriedhof und du siehst ja sofort, wer sind die Zampanos dort. Das siehst du ja sofort.
Das stimmt.
Die nahe bei der
großen Gräber. Ja. Unglaublich.
Große Gräber, ja. Nahe bei der Kirche. Das ist ja eine ziemliche Hierarchie im Friedhof. Und das ist auf allen Friedhöfen so. Das heißt, du gehst am Friedhof und du weißt schon einmal, wie ist da die Sozialstruktur in diesem Ort. Und das macht irrsinnig viel aus. Und gerade im Salzkammergut, auch bei den ganzen Villenbüchern, es sind ja auch einige von den Sommerfrischlern, die dann ihre Gräber in der Sommerfrische hatten auf den Friedhöfen. Und auch da siehst du das ganz genau. Wer war wichtiger, wer nicht so wichtig, wer ist näher dort? Also wenn du die Struktur des Friedhofs als Ganze siehst, siehst du, wer war wichtig oder ist wichtig eigentlich.
Um ein bisschen einzutauchen, ich habe in einem deiner Bücher über die Blumenthal-Villa, den Oskar Blumenthal gelesen. Das ist ja fantastisch, dieses Holzgebäude. Fällt ja überhaupt komplett raus eigentlich aus dem Stil. Der Schöpfer des Weißen Rössels. Was hat's mit diesem Haus auf sich?
Na, das ist eine lustige Geschichte. Die führt mich übrigens heuer im Dezember tatsächlich auf Usedom, weil dort gibt es den Ort Wohlgast und in diesem Ort wurden die ersten Fertigteilholzhäuser hergestellt. Und die sind dann verschifft worden zu Weltausstellungen in Amerika, überall. Und auf einer dieser Weltausstellungen hat Oskar Blumenthal eine dieser Wohlgaster Villen tatsächlich entdeckt und hat gesagt, so wie die dort steht auf der Weltausstellung, will ich die haben. Dann wurde die zerlegt und mit dem Schiff und dann mit der Bahn nach Ischl gebracht. Ich meine, stellt euch das einmal vor. Die Ischler müssen geglaubt haben, das ist ein Verrückter, der sich ein Haus, ein Fertigteilhaus nach Ischl liefern lässt. Und dann ist das halt vom Bahnhof irgendwie wieder auf Fuhrwerke verschifft worden und dann hinaus in den Wald gebracht worden und wieder aufgebaut worden. Und das Material ist Pechkiefer. Und das ist extremst widerstandsfähig und deswegen schaut das Haus ja noch immer wirklich großartig aus. Natürlich muss man es pflegen, das ist gar keine Frage. Aber das ist ein ganz frühes Phänomen einfach gewesen von einem Fertigteilhaus. Und da gibt es irrsinnig lustig, das habe ich dann gekauft. Kataloge. Und da konntest du dann sagen, so wie bei Playmobil oder bei so.
Ikea.
Und auch bei Ikea. Naja, ein bisschen mehr als Ikea, weil dann hat gesagt, na, da will ich jetzt dort einen Erker und dort will ich den kleinen Balkon.
Zusammenstecken.
Zum Zusammenstecken. So ein bisschen wie ein Playmobilhaus zum Zusammenstecken.
Aber glaubst du, verursachen deine Bücher das, was mit mir passiert ist? Ich habe das gesehen in deinem Buch, im Die Villen von Bad Ischl, und habe mir dann gedacht, ich muss jetzt dorthin fahren und muss mir das anschauen. Wirst du mit deinen Büchern eine Art Sightseeing-Tourismus auslösen oder tust du das eh schon?
Das will ich und das tue ich, weil ja immer, weil ja in allen Büchern sind ja Wege vorgegeben. Mhm. Weil das ist beim ersten Buch bei Ischl, habe ich lange überlegt, wie mache ich die Reihenfolge der Kapitel? Mhm. Weil ich wollte nicht nur Paräte und dann nur, also Industrielle, das ist ja langweilig. Und ich dachte, nein, ich mache das anders, ich mache Wege und dann mischt sich's automatisch. Und so hat das eigentlich begonnen und diese Wege gehe ich ja auch. Also ich mache ja Buchpräsentationen to go. Und das ist total lustig, das boomt. Cool. Also in Ischl habe ich das heuer auch, einmal im Monat gehe ich halt dann. Und heuer waren bei einer Führung oder Buchpräsentation waren dann nur Gäste dabei, aber es gehen total viele Einheimische mit. Ja. Und in Traunkirchen geht es auch ganz gut. Also es hängt davon ab, also das ist halt alles so ein bisschen auseinandergezogen, da geht es in Unterach auch ganz gut, aber da gibt es dann auch am Attersee zum Beispiel eine Fahrradroute oder im Attersee habe ich sogar eine Schifffahrtsroute gemacht. Weil das ist natürlich vom Schiff aus lustig, weil da sieht man halt die Häuser besonders gut. Und ja, ich freue mich, wenn das bei dir das ausgelöst hat. Ja. Genau das ist das, was ich erreichen will. Dann soll ich es anschauen wollen.
Aber jetzt gehen wir ganz kurz nochmal zurück in die Zeit, wo die Villen gebaut worden sind. Es hat das beim Robert ausgelöst, dass er begeistert war, er wollte die Villa sehen. Nur was hat das früher bei der Landbevölkerung ausgelöst, wenn da irgendein Verrückter in ihren Augen ein Haus aus dem Norden Europas runterschiffen lässt und die dann in Bad Ischl aufstellt. War die Diskrepanz oder der Unterschied zwischen den Einheimischen und denen, die dann gekommen sind, so groß? Hat das vielleicht das ausgelöst, dass das nie zusammengefunden hat?
Nein, das konnte nicht zusammenfinden. Das waren zwei Gesellschaftsschichten, die wollten auch gar nicht zusammenfinden. Also ich glaube auch nicht, dass da ein Wille da war, zusammenzufinden, sondern das waren die Gäste. Die hat man also ein bisschen Verrückte angesehen. Und der Oskar Blumenthal war ja ein ganz schräger Mann, der blutige Oskar, weil er ja Theaterkritiker war und wirklich messerscharfe Analysen gemacht hat, die meistens gestimmt haben, aber natürlich alle beleidigt haben dadurch, weil sie gestimmt haben. Und die Einheimischen haben das halt zur Kenntnis genommen, würde ich sagen, wenn die ein bisschen den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, ein Narr, und dann sind sie ihrer Arbeit wieder weiter nachgegangen. Also ich glaube, mehr war das nicht.
Aber Gustav Klimt hat einen Weg in die Herzen der Einheimischen gefunden. Kennst du den?
Nein, den Weg kenne ich nicht.
Also der Weg in die Herzen der Einheimischen bei Gustav Klimt war eindeutig, er hat gern gesoffen. Und das ist überliefert bis heute. Er war zwar schräg in seinem Kleid, im Reformkleid, aber es ist überliefert, dass er in den Wirtshäusern gut mitgemacht hat. Also vielleicht ist das der Weg in die Herzen der Salzkammergutler, kann sein.
Das ist sicher ein Weg. Ich würde sagen, der Stammtisch nach der Kirche zählt da auch dazu. Das ist ein Weg, aber es gibt noch einen zweiten Weg, der eine Spur seriöser ist. Und zwar ist es der Sport. Die Orte, wo sich die Einheimischen mit den Sommergästen auf Augenhöhe getroffen haben, war zum Beispiel der Yachtclub. Also das ist schon der einzige Ort, wo sich das gemischt hat. Und um nochmal auf Bötzensdorf zurückzukommen, dort war es der Tennisclub. Und dort waren die gemeinsam. Und das ist schon, finde ich, was ganz Besonderes, dass der Sport das Verbindende war. Da hat es funktioniert, aber nur beim Sport oder beim Saufen halt, ja.
Sag mal, hast du da Villen entdeckt auf deiner Reise durch das Salzkammergut, wo du sagst, da würde ich wahnsinnig gern leben? Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, da habe ich schon Beispiele. Ich meine, ich darf das nicht sagen, weil ich wohne Gott sei Dank selber in einem schönen Haus. Die Villa von Victor Leon in Unterach. Das ist so eine Jugendstilvilla. Und es ärgert mich bis heute maßlos. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, wer der Architekt ist. Und da habe ich wirklich die Recherche in einer Art und Weise betrieben, wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Ich habe den heutigen Eigentümer, die Villa nämlich prachtvoll restauriert haben, gefragt. Niemand hat mir sagen können, wer der Architekt ist. Also absurde Geschichte. Aber das ist so eine ganz besondere Villa. Also in der würde ich wahnsinnig gerne wohnen zum Beispiel.
Das ehrt uns jetzt, dass du den Attersee da heraushebst. weil wir gerade beim Attersee sind, da waren ja unglaublich viele Künstler. Der Brahms, der Klimt, die Flöge sowieso, aber auch Gustav Mahler. Aber dann auch Sopranistinnen und Schauspielerinnen, zum Beispiel diese Charlotte Wolter hat sie geheißen, glaube ich. Was hast du über die zu erzählen? Ich habe nämlich letztens zufällig im Dorotheum ein Bild von ihr ersteigert und bin ganz stolz drauf, aber ich kannte sie überhaupt nicht.
Das ist das Schicksal der Schauspielerinnen in der Zeit vor CD oder sonstigen Aufnahmen. Die ist tot und dann ist sie halt tot. Die Charlotte Walter war berühmt wegen des Walter-Schreis. Und da gibt's auch Beschreibungen, und ich habe bei einer Veranstaltung hatte ich eine Sängerin dabei, und ich habe die Beschreibung gelesen, und sie hat das, was ich beschrieben habe, getan. Das ist so ein ansteigender Schrei, und am Ende schreit die halt einfach. Ja, das ist irgendwie absurd, aber das war das, wofür sie so berühmt war. Und diese Charlotte Walter hat da gewohnt also neben dem Hotel Post in Weißbach. Da hat sie, glaube ich, zwei Häuser sogar nebeneinander gehabt und hat dort einen Hof gehalten, und dann sind dort alle ihre Adorantinnen natürlich vor allem gekommen, und dann hat sie riesige Feste gegeben, und dann hat man ein Lorbeerblatt bekommen als Andenken. Sie hat dann einen Grafen geheiratet, was ja ein häufiges Phänomen war bei Sängerinnen, und dann gibt es eine wunderbare Geschichte. Da hat sie sich auf dem Schiff in der Nacht rudern lassen am Attersee, und hinter ihr ist ein Schwarm an Schwänen geschwommen, und das war sozusagen das, was sie glücklich gemacht hat. Also ein bisschen exzentrisch war die Gute schon, aber das ist ja auch lustig, wenn die exzentrischen Künstler machen ja auch das Leben aus. Aber die hat das geliebt am Attersee, die war ganz viel draußen.
Eben.
Wunderbar.
Spannende Geschichte. Man braucht sie nur anstoßen und erfährt auch über unglaublich tolle Menschen aus längst vergangenen Zeiten schöne Geschichten.
Jetzt haben wir vorher viel über deine Jugend, Kindheit dort gesprochen und wie es damals war. Hat sich das geändert? Bist du mittlerweile eine anerkannte Wolfgang-Seherin geworden?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Naja, was soll ich sagen? Ich mache jetzt seit 20 Jahren das Kindermusikfestival in St. Gilgen. Das hat mir schon, glaube ich, einen gewissen Status eingebracht, hat mich aber nicht zur anerkannten Wolfgang-Seherin gemacht, nur bedingt oder vielleicht ja und nein. Ich würde das jetzt mit ja und nein beantworten. Jetzt mache ich noch das zweite Festival, die Hölle am See, so Kleinkunst. Das etabliert sich langsam auch ganz gut, muss ich sagen. Sehr ein anderes Genre, und das ist auch schwierig ein bisschen zu vermitteln, funktioniert aber mittlerweile auch sehr gut. Die Bücher sind natürlich schon auch da, aber da kommt natürlich dann wieder etwas dazu. Wieso schreibt ihr jetzt über den Wolfgang? Die ist ja gar nicht von hier. Nicht, dass mir das jemand sagen würde, aber das spüre ich. Mhm. Und das ist, finde ich, ein bisschen schwierig. Das mag auch zum Teil stimmen. Aber ich finde, es ist doch für beide Platz. Ich finde, es können ja die vom Wolfgang See sind über den See schreiben, und ich schreibe halt auch drüber. Und wenn man beide Bücher gemeinsam liest, kommt man zu einem ganzen Bild. Mhm. Kein Buch oder nichts wird einmal alles abdecken können. Jeder hat einen doch objektivierbaren, aber trotzdem subjektiven Blick auf das, worüber er oder sie schreibt. Das ist ja auch normal. Und insofern denke ich mir, das, was mir jetzt im letzten Sommer auch so zu Bewusstsein gekommen ist, und ich habe wirklich viel drüber nachgedacht und mit vielen Leuten drüber geredet, es gibt verschiedene Gesellschaftsgruppierungen, sage ich jetzt einmal, und die dürfen alle nebeneinander existieren. Und die müssen auch nicht Angst haben voreinander oder böse sein aufeinander, nix. Da ist die eine Gruppe und dann ist die andere Gruppe. Und jede Gruppe bringt ja was ein in die Gesellschaft oder in das Leben oder was auch immer. Und das große Ganze macht doch dann ein sehr buntes Bild aus. Und das ist eigentlich das, worum es mir mittlerweile geht. Ich will auch niemanden bekehren. Mhm. Wenn jemand sagt, nein, das interessiert mich nicht, wunderbar. Mich interessieren ja auch manche Dinge nicht. Aber das macht ja auch nichts. Nur, es sollen alle nebeneinander existieren dürfen, ohne Ressentiments. Und die Ressentiments sind natürlich trotzdem da. Und ich versuche das aber jetzt selber, wie soll ich sagen, intellektuell, mir selber vorzusagen, na, es gibt keine Ressentiments. Die einen machen das eine, die anderen machen das andere, und beides ist gleich gut.
Schöner Gedanke. Du hast mir jetzt ein wunderbares Hölzel geworfen, und als langjähriger Kinderprogrammgestalter muss ich natürlich sofort nochmal auf das Kindermusikfestival in St. Gilgen kommen. Stimmt die Geschichte, dass du das eigentlich gemacht hast 2004, also war sozusagen das erste Jahr, weil dein kleiner Neffe und deine kleine Nichte Unterhaltung gebraucht haben?
Ja, so kann man es auf einen kurzen Nenner gebracht sagen. Wie gesagt, das habe ich schon vorher gesagt, ich habe diese ganzen Kammermusikfestivals geliebt im Salzkammergut. Und dann, meine Schwester ist Krankenschwester und die hat halt nicht so viel Urlaub gehabt, und ich bin halt dann mit den zwei Kindern viel in St. Gilgen gewesen und habe mich maßlos geärgert, dass es diese vielen Festivals gibt und niemand hat ein Kinderprogramm gemacht. Niemand. Und dann habe ich gedacht, man soll nicht immer nur motzen und meckern, dass das jemand nicht anbietet, dann muss man es halt selber machen. Und so ist das zustande gekommen. Und dann habe ich einfach dieses Festival begründet.
Und habt ihr heuer 20 Jahre groß gefeiert?
Ja, wir haben es groß gefeiert. Und das ist auch gut. Und letztes Jahr war das erste Mal eine junge Frau da mit ihren Kindern und hat gesagt, stellen Sie sich vor, ich war schon als Kind da. Dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, so alt bin ich doch noch gar nicht. Aber die war halt damals 10 und jetzt ist sie halt 30 und hat halt schon 2, 3 kleine Kinder. Und das hat mich so gerührt, dass jetzt schon die nächste Generation kommt, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was für eine Nachhaltigkeit das auch hat. Also die Gexitos, man nennt das immer Enkelfit. Die hasst das. Enkelfit. Ja, das ist für die Enkelgeneration. Und das stimmt jetzt. Vielleicht kann ich so lange machen, dass dann die Enkelgeneration auch kommt. Und das Lustige ist aber, das ist ein totales Familienunternehmen, dass viele Kinder in St. Gilgen von meinen Cousinen und wer halt da so herumkrebst, die kennen ja den Sommer gar nicht ohne Kindermusikfestival, weil sie immer auch eingebunden waren, halt im Alter entsprechend. Dann haben sie Buttons verteilt und dann haben sie schon Karten kontrolliert und dann haben sie wieder was anderes gemacht. Und dann eine Cousine, das ist fantastisch, die hat eigentlich ab dem 2. Jahr, glaube ich, jedes Jahr macht die nach den Konzerten ein Buffet. Mhm. Backt Kuchen selber, 6 Uhr früh stehen die auf und backen Kuchen, damit jeden Tag die Kuchen frisch sind. Und das ist so eine schöne Atmosphäre, auch in diesem wunderschönen Garten vom Mozarthaus. Die Leute bleiben sitzen und dann kennt man sich ja schon irgendwie. Und da haben dann auch immer die Kinder mitgeholfen. Also heuer war beim Kindermusikfestival, sind dann doch 2 von den mittlerweile natürlich mit 20ern, haben dann doch wieder mitgeholfen. Aber wir haben schon geglaubt, wir müssen auf die Alten zurückgreifen, weil meine Mutter tatsächlich seit 20 Jahren den Kartenvorverkauf macht.
Großartig, aber jetzt erzähl ein bisschen. 3 Tage ist es, glaube ich, immer Anfang August, oder? Wenn ich richtig informiert bin. Und organisierst du sozusagen die Künstler selber? Schaust du dir genau an, wen du da engagierst und wer da ins Programm kommt?
Ja, ich mache das alles selber. Es ist eben 3 Tage, 3 verschiedene Konzerte, mehr. Alle haben gesagt, mach's viel größer. Ich habe gesagt, also ich will ja den Sommer nicht nur arbeiten, sondern irgendwas anderes auch machen, was eben die Bücher schreiben, genau, oder sonst was. Alle noch 2. Festival machen. Nein. Also ich habe Kunden, das ist genug, man muss nicht immer alles so groß aufziehen. Und ich engagiere die Künstler, ich suche die Künstler. Und das ist in den ersten Jahren zum Teil ganz gut gewesen. Und dann bin ich aber draufgekommen, ich war wahnsinnig viel in Kinderkonzerten, in Wien vor allem. Und da war der Großteil so schrecklich. Entweder hat man die Kinder für dumm verkauft oder es war so belehrend, dass ich mir gedacht habe, das halte ich nicht aus. Mhm. Hin und wieder war dann ein Lichtblick und das waren dann die Künstler, die ich sofort engagiert habe. Und daraus hat sich aber so eine Community gebildet, natürlich auch aus Künstlern, die dann auch immer wieder gekommen sind. Und ich habe ja durch Konzerte, wo ich halt hingegangen bin, Leute gefunden und wenn ich gar nichts gefunden habe, habe ich Eigenproduktionen gemacht. Also ich habe Stücke geschrieben, ich habe Künstler engagiert, ich habe dann mit den Volksschulkindern in St. Kilgen Workshops gemacht und habe die zeichnen lassen und habe dann die Zeichnungen zum Teil als Bühnenbild verwendet und habe halt auch selber Stücke dann dort gemacht und habe halt immer gute Künstler engagiert. Also das, was meine Prämisse dort ist, für Kinder muss man die beste Qualität haben. Mhm. Das nützt nichts, wenn ich sage, das ist ja billig und die sind machen das halt irgendwie. Na, das funktioniert nicht. Du verlierst die Kinder sofort. Das muss höchste Qualität haben. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Und ja, der Erfolg gibt uns natürlich auch recht. Und die Leute sagen, na, wenn das bei ihnen ist, dann wissen wir, da ist die Qualität gut. Ich meine, das ist auch eine gewisse Vorgabe, die ich mittlerweile habe. Aber jetzt habe ich auch einen Pool an wirklich sehr, sehr guten Künstlern und Künstlerinnen, aus dem ich schon ein bisschen schöpfen kann. Aber wir haben wirklich viel Eigenes entwickelt, weil mir die Stücke, die am Markt waren, einfach nicht gefallen haben.
Großartig.
Und es gehört mittlerweile dazu. Also ich kann mich erinnern, ich lese ja immer wieder, es ist ein fixer Programmpunkt am Wolfgangsee jeden Sommer und es ist für Gäste und für Einheimische gleichermaßen.
Und schon wieder Tradition.
Genau, und nach 20 Jahren würde ich sagen, ist es jetzt eine Tradition. Und das Nette ist ja zum Beispiel seit vielen Jahren, vor allem, es kommen natürlich auch relativ viele Großeltern mit den Enkeln und die buchen dann immer schon fürs nächste Jahr. Und deswegen gibt's beim Kindermusikfestival immer schon die Vorschaukarte fürs Jahr drauf, weil die Leute ihren Urlaub nach dem Kindermusikfestival buchen. Und das freut mich natürlich ganz besonders, dass das auch für Familien so ein Fixpunkt mittlerweile ist. Und was Schöneres kann überhaupt nicht passieren.
Großartig.
Bist du generell so ein Do-it-yourself-Mensch, wenn du merkst, da gibt's was nicht, dann machst es du?
Natürlich, sofort. Ich mache alles sofort selber. Das ist zum Teil für andere, glaube ich, furchtbar anstrengend. Aber wenn ich sehe, da ist was zu tun, dann tue ich es halt. Da denke ich auch nicht viel drüber nach. Ich frage auch nicht 20 Leute, darf ich das jetzt? Sondern wenn ich sehe, da ist irgendwie etwas, was zu tun ist, dann tue ich es.
Mhm. Gibt es auch Scheitern bei dir?
Ja, aber eigentlich, ich muss sagen, eigentlich relativ wenig. Weil ich meine, ich bin nicht so unvernünftig, dass ich Dinge tue, wo ich mir dann nachher denke, bist du übergeschnappt? Was hast du dir dabei gedacht? Also ein bisschen Hirn wird dann schon eingeschaltet. Also eigentlich ist das Scheitern relativ selten. Es ist, was ich anpacke, versuche ich auch irgendwie in einer Art und Weise zu machen, dass es eben nicht scheitert und es funktioniert.
Eine Frage, die wir wirklich jedem stellen, und das ist immer eine sehr gemeine Frage, weil es auch Geheimnisse preisgibt. Was ist denn dein Lieblingsplatz im Salzkammergut? Oder gibt es ein paar?
Nee. Mein Haus. Also ich meine, das ist jetzt blöd, aber das ist schon mein Lieblingsplatz im Salzkammergut. Aber es gibt natürlich auch andere Plätze. Ich darf das jetzt leise sagen, auch wenn ich das nicht sagen sollte. Ich liebe Traunkirchen. Ich finde, das ist so ein wahnsinnig schöner Ort mit so einer tollen Atmosphäre und diese Kirche, die da dann davor steht, auf dem eigenen Hügel sozusagen, das Steinding. Das finde ich einen wahnsinnig schönen Ort.
Und gut essen kann man auch dort.
Ja, das weiß ich gar nicht. Das ist, solche Sachen weiß ich nicht. Nein, wir gehen nicht essen.
Dann hörst du mal eine der ersten Folgen von uns an. Oder warst du die allererste, Robert?
Ja, mit Lukas Nagel, mit dem Haubenkoch.
Ja, nein, also das ist leider Gottes nicht ganz unsere Kategorie. Wir gehen nicht essen, wir sind so gern zu Hause. Mhm. Wir sind einfach wirklich viel zu Hause.
Aber darf man, wenn man am Wolfgangsee ist, nicht sagen, dass ein Lieblingsort am Traunsee liegt?
Ich weiß nicht, ich denke mir eher jemand, der über so viele Plätze im ganzen Salzkammergut geschrieben hat, sollte vielleicht nicht irgendwie einen Ort so herausstreichen. Aber das ist halt so.
Wir könnten die Top 3 machen.
Stimmt, aber jetzt muss ich ganz schwer aufzeichnen, da wo wir uns getroffen haben, nämlich in der Villa Paulig, die gehört wahrscheinlich dazu, oder?
Ja, natürlich, die Villa Paulig ist ja auch so ein magischer Ort. Ja. Vor allem, ich meine, wie ich das erste Mal dort war, war mein erster Gedanke, das ist eine Wintervilla. Weil die so duster ist und auch so winterlich. Ich meine, ist ja auch eine Wintervilla, ist ja nicht als Sommerfrischenvilla gebaut worden. Aber die ist so speziell, das muss ich schon sagen, dort ist es auch schon sehr schön.
Aber mittlerweile nageln sie alles zu und im Winter gibt es dort nichts mehr, ne? Eh klar.
Ja, das ist natürlich auch eine Heizungsfrage, wie überall. Und es ist, die Zimmer sind ja, das ist ja schon diese Diskrepanz dort zwischen diesen skurrilen Zimmern. Ich finde das ja wahnsinnig lustig. Überall hängen Teschner-Dinge an der Wand. Ich glaube, die Gäste wissen wahrscheinlich gar nicht genau, was da alles hängt. Und da geht man 3 Stiegen runter und dann ist das Bad und da geht man nochmal in die Kurve. Ich finde das ja total lustig, wie das auch verschachtelt ist. Aber dieser Garten von der Villa Paulig und der Blick da auf den See ist schon ganz was Besonderes.
Umwerfend. Aber jetzt hast du den Herrn Teschner erwähnt. Den müssen wir jetzt leider ganz kurz erklären, weil den kennen wahrscheinlich wenige. Puppenbauer, sehr kreativer Mensch. Und du hattest ihn auch im Theatermuseum groß präsentiert. So durfte ich ihn kennenlernen und ich habe lang Kasperl im Fernsehen moderiert. Also ich sollte ihn eigentlich kennen. Erzähl ein bisschen was zu dem.
Ja, Richard Teschner ist eine ganz spezielle Figur eigentlich des Jugendstils, könnte man fast sagen, auch ein bisschen Wiener Werkstätte. Der hat das Glück gehabt, dass er sehr reich geheiratet hat und deswegen konnte er sich seiner Kunst widmen und er war Puppenbauer und hat dann so javanische Stabpuppen selber gebaut, hat aber auch selber Theaterstücke für diese Puppen geschrieben, hat ein Theater gebaut, hat Musik geschrieben und hat in diesem Theater, und das ist für mich so faszinierend, mit chemischen Reaktionen auch irgendwelche Effekte machen können. Und dieses Theater existiert, steht im Theatermuseum und das ist auch funktionsfähig. Das ist einfach großartig und es gibt eine Kuratorin, die das einfach kann, die kann mit diesen Stabpuppen spielen, die kann aber auch das alles bedienen und das ist wirklich faszinierend, wie diese Theaterkunst weiterlebt und er hat einfach alle Puppen selber gebaut, selber entworfen, hat aber dann 2 Assistentinnen gehabt, weil da musste natürlich viel mehr Leute natürlich mit diesen Stabpuppen spielen und die haben nicht nur Stabpuppen, wie man sich das vorstellt, sondern die haben an den Stäben zum Teil noch kleine Kugeln und mit diesen Kugeln kann man dann die Feinmotorik noch zusätzlich steuern. Das ist, also wenn man das kann, das ist wirklich faszinierend. Das ist großartig und der war halt in der Villa Paulig und hat natürlich auch Klimt gut gekannt. Das war halt so ein Freundeskreis. Ist auch immer so in wallenden Gewändern gegangen. Die haben das halt alles so gehabt, nicht die Kleider. Aber gut, das macht ja auch nichts. Und das war einfach wirklich ein Gigant, der meiner Meinung nach total vergessen ist und völlig zu Unrecht vergessen ist.
Absolut.
Gibt es noch einen dritten Platz, der die Top 3 abrunden würde, nach eben Traunkirchen und der Villa Paulig?
Jetzt musst du wahrscheinlich nach Bad Ischl gehen, weiß ich nicht, sage ich nur.
Ja, ich liebe ja Bad Ischl. Das ist jetzt wirklich schwierig. Wo bin ich denn gern? Naja, Ischl ist natürlich, was schon in Ischl, auch wenn das jetzt sehr klischeehaft klingt, was in Ischl einfach wunderbar ist, ist der Park von der Kaiservilla. Und raufgehen zu dem Marmorschlüssel, das ist einfach fantastisch. Und dieser Weitblick und dieser Jänzen, und das ist einfach wirklich was Besonderes. Und auch dieser Blick dann auf die Kaiservilla, die wirklich auch so bescheiden ist. Ich denke mir immer, Wahnsinn, andere haben sich riesige Schlösser gebaut und die haben einfach dieses Jagdhäuschen fast dort. Und das ist schon auch ein schöner Ort.
Warst du Konsument in der Kulturhauptstadt in diesem Jahr?
Ein bisschen, also jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich meine, ich habe ja selber auch Veranstaltungen für die Kulturhauptstadt gemacht, eben die Ausstellung in St. Gilgen, dann habe ich eine Matinee beim Lehrfestival gemacht. Also ich habe selber so mich da ein bisschen auch eingebracht, habe eine Ausstellung auch im Lehrfestival gemacht. Und sonst habe ich schon ein bisschen was angeschaut, aber es war so ein riesiges Angebot, dass ich dann fast schon wieder überfordert war. Mir dachte, was soll ich jetzt anschauen? Und ich habe einfach im Sommer, das ist natürlich der einzige Nachteil, selber so viel zu tun. Ich habe in 6 Wochen 16 Veranstaltungen selber gemacht. Und dann hat man irgendwann keine Kraft mehr, dass man woanders hingeht oder zu viel anderes noch anschaut. Das muss ich zugeben. Da bin ich gerne auch einmal in Ruhe doch zu Hause, weil ich bin ja gerne zu Hause. Und habe dort, muss auch ein bisschen Kraft tanken zwischendurch.
Was machst du dann an so einem Tag, wenn du eben nichts im Terminkalender stehen hast im Salzkammergut?
Ich habe ungefähr 3 Tage heuer gehabt, wo das so war. Das war Anfang September, da war das Wetter noch schön. Und da bin ich tatsächlich im Liegestuhl gesessen, habe ein Buch gelesen und bin alle 4 Stunden ins Wasser gegangen. Dann habe ich mich wieder hingesetzt, dann habe ich weitergelesen. Mein größter Luxus ist es, zu lesen. Ich brauche nichts anderes. Ich möchte nur lesen. Das ist für mich das Erholsamste, was es gibt.
Aber du kommst mir vor wie jemand, der nicht allzu lang still sitzen kann. Wie lange dauert es dann, bis du plötzlich dann rundum schaust, die Berge anschaust und die nächsten Projekte planst? Vielleicht das nächste Buch.
4 bis 5 Tage.
Das habe ich recht gehabt.
Na und wie? Ja, ich lese gern, aber nach 5 Tagen ist das Lesen auch schon wieder gut. Und dann bin ich eigentlich sehr froh. Dann denke ich mir, was könnte ich jetzt recherchieren? Aber es gibt so viel zu recherchieren und es gibt so viel zu entdecken. Und das ist eigentlich das Schöne, dass das nicht aufhört. Und das wird hoffentlich noch viele, viele Jahre so weitergehen.
Aber gibt's ein großes Projekt im Salzkammergut, das du gern noch machen würdest, wo du jedes Mal hinkommst und sagst, bah, über das muss ich mir irgendwann drüber trauen?
Ich muss natürlich ein Willenbuch über den Wolfgangsee schreiben. Mhm. Auf das warten ja alle schon die ganze Zeit, weil den habe ich ja bis jetzt ausgespart. Aber das wird schon kommen. Also jetzt schauen wir mal. Es ist aber noch so viel anderes. Ich finde auch, der Mondsee ist so interessant. Kein Mensch weiß was über den Mondsee. Mhm. Oder wer dort war. Dort waren ja auch extrem interessante Leute. Superschöne Villen, sieht man nur zum Teil. Also ich habe natürlich jetzt einen Blick schon, aber die sieht man zum Teil von der Straße und zum Teil nicht. Es gibt so viel zu entdecken.
Wenn du an Salzkammergut denkst, vielleicht sogar die Augen zumachst, was kommt zuerst in den Sinn bei dir? Was ist die Quintessenz? Sind es die Menschen? Sind es die Berge? Ist es das Wasser? Sind es die Klänge?
Es ist das Wasser und es ist dieses Blink-Blink von den Booten, wenn die im Wind sich da so ein bisschen bewegen. Das ist für mich Salzkammergut. Das ist eigentlich die Quintessenz. Natürlich der Ausblick und die Berge, aber es ist dieses Wasser, dieses Beruhigende des Wassers.
Aber du meinst das Blink-Blink, wenn die Leinen auf den Mast schlagen?
Genau.
Ja, verstehe ich. Aber, ja, natürlich. Aber da muss ich gleich fragen, wie bist du auf dem Wasser unterwegs? Schwimmend, segelnd, Elektrobootfahrend, wie? Oder vielleicht Wasserskifahrend?
Ich schaue es mir lieber an. Das ist zwar blöd, dass ich das sage. Nee, ich gehe schon schwimmen, aber ich schwimme jetzt auch nicht so wahnsinnig gern. Ich gehe auch nicht permanent auf die Berge hinauf. Ich finde, es reicht, wenn ich mich an der Schönheit erfreue. Ich muss es nicht unbedingt im Wasser unterwegs sein, um glücklich zu sein.
Gibt es einen Platz, wo man dich vielleicht dann einmal treffen könnte? Gehst gerne ins Wirtshaus, Kaffee trinken, spazieren an der Promenade?
Wenig. Ich sage ja, ich bin ja so gern zu Hause. Das ist furchtbar. Ja, ich gehe schon nach Fürberg hin und wieder, aber auch nicht so oft, wie man glaubt. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit, ganz ehrlich. Ich muss ja so viel arbeiten und so viel recherchieren und so viel nachlesen. Und ich habe dann für diese Dinge gar nicht so viel Zeit.
Aber wenn du so viel arbeiten musst, dann lass mir dich jetzt wieder an die Arbeit gehen, ja? Und wir haben unseren traditionellen Word-Rap noch vorbereitet für dich. Am Schluss steht der immer und wir würden ein paar Sachen gern von dir erfahren. Brauchst nicht lang nachdenken. Das, was da als erstes in den Sinn kommt, einfach herausrufen, nicht so wie früher in der Schule. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Schluck. Das Zaunerkipferl.
Ja.
Wow, großartig.
Lieber als der Zaunerstollen?
Ja, ich liebe das Zaunerkipferl.
Mhm. Müssen wir wieder mal probieren.
Aber sehr schön, das ist ein Tipp.
Selten eine Chance. Ja.
Wir greifen immer zum Stollen, aber es passt. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Dass es manchmal so furchtbar nebelig ist. Aber der Nebel hebt sich ja oft. Aber wenn er bleibt, ist es halt ein bisschen duster.
Stimmt, aber es ist weniger geworden, oder?
Es ist eindeutig weniger geworden. Mach mal kurz salzkammergutlerisch für Anfänger. Nebel heißt Növi. Probier es einmal.
Növi.
Das Ö ist noch ein bisschen zu sehr betont. Növi.
Növi.
Ja, das übt man noch bis nächsten Sommer.
Am Salzkammergut liebe ich
die Landschaft, die Berge, die Seen, alles. Alles, was man anschauen kann.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die frische Luft, die Sommerfrische ausmacht und vom Regen kommt.
Wunderschön.
Das war schön. Kurz.
Herrlich. Vielen, vielen Dank.
Ich war ein toller Podcast. Ja, danke. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Nichts wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.